Dann darf ich den nächsten Vortragenden begrüßen. Der Thomas möchte uns etwas erzählen über IP-States, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist deine Bühne.
Danke. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag IF-State bzw. deklarative Netzwerkkonfiguration mit IF-State. Vorneweg, also es stand ja Vorkenntnisse, Kenntnisse Netzwerk. Ihr seid jetzt also die total tierisch tief Know-how habende Leute, die sich mit Netzwerken runter auskennen auf Linux. Da das vielleicht nicht so ist, versuche ich den Vortrag so ein bisschen für alle, also so ein bisschen allgemein und auch, ich tauche aber nochmal ganz tief ab. Aber es ist nicht schlimm, dann kommt eine neue Folie und dann ist alles wieder entspannt. Also nicht erschrecken, nicht aussteigen bitte. Ich versuche es für jeden interessant vielleicht ein bisschen zu halten. Kurz zu meiner Person. Man hört es vielleicht ein bisschen. Komme also aus dem Osten der Republik, komme also aus Dresden und arbeite dort bei der IBH IT Service GmbH. Wir haben ja auch unten einen Stand und bin dort als Leiter NOC für den RZ und den ISB-Betrieb verantwortlich. Und im Linux-Umfeld bin ich seit der 8. Klasse unterwegs. Ich habe mit Erschrecken festgestellt bei der Vorbereitung, dass ich fast ein Vierteljahrhundert mit Debian unterwegs bin. Erschreckend. Also wegen des Alters meiner selbst. Und seit ein paar Jahren also auch mit Alpine Linux. Das heißt also, die ganzen anderen Systeme, die es so gibt, kenne ich so ein bisschen. Aber das, wo ich mich heimisch fühle, ist halt ein Debian oder ein Alpine heute. Und das ein oder andere Softwareprojekt, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, da bin ich dann teilweise schuld oder ganz alleine schuld. Das heißt also, ich bin heute auch nicht das erste Mal auf den Linux-Tagen und halte hier einen Vortrag über eins meiner Projekte. Und bevor wir über das eigentliche Projekt sprechen, sprechen wir am besten mal über was völlig anderes, nämlich erstmal allgemein über die Netzwerkkonfiguration auf der Kommandozeile. Die, die ein bisschen älter sind, also so wie ich oder noch viel älter, die kennen in der Regel ein Konfigurationstool, die NetTools. Das sind diese alten auf Unix-Suiten-Systemen gängigen Tools. Manche sagen jetzt Juhu. aber heute spielen sie eigentlich keine Rolle mehr. Heute ist IP-Route 2 auf einem Linux, also das eigentlich das Tool, mit dem man alles konfiguriert, was mit Netzwerk zu tun hat im Kernel, also fast alles. Und diese ganzen alten Befehle, also die jetzt jünger sind als ich, die gucken gar nicht hin. Und die älter sind, die gucken jetzt umso wichtiger auf die fettgedruckten Befehle, das sind die neuen Befehle. Und das Schöne ist, dass man also auf einem aktuellen Debian zum Beispiel auch gar kein if-config mehr findet. Man muss es erst manuell nachinstallieren. Jetzt wäre ich gesteinigt von der Hälfte des Publikums, mindestens. am Anfang zeige ich bloß mal kurz ein paar Befehle, die es da so gibt. Für die es also so mit Linux und Netzwerk noch gar nicht so richtig in Berührung haben, gibt es zum Beispiel einen Befehl oben in dem Kommentar. Da seht ihr hier quasi immer den Befehl, den ich da eingegeben habe. Und das IP-Address Show ist quasi, kann man auch in Kurzschreibweise, da steht nur Address, steht für Address, kann man sich also die IP-Adresse für ein Interface und wenn man das Interface weglässt, auch für alle anzeigen lassen. Und da stehen eigentlich alle wichtigen Informationen, die man so hat. Manche sagen dann, oh, das ist ja total unübersichtlich, ging ja früher alles viel schöner. Ja, was man sich unbedingt merken sollte, ist dieser -br für Brief, also für die Kurzform. Und das ist für fast alle IP-Befehle ist der gültig. Und damit kriegt man eine richtig schön angenehme Ansicht, die man auch sofort erfassen kann, visuell als Mensch. Sogar besser als mit dem alten if-config. Und man merkt schon aber, dass hier offensichtlich ganz viele Informationen fehlen vom Linux-Kernel, die uns vorher noch angezeigt wurden und sie ja verwirrt haben. Wenn man dann sagt, okay, ich will aber die volle Breitseite haben, dann gibt es noch einen anderen Schalter. Also es gibt noch diverse Schalter, aber ein Schalter ist -D für Details. Und dann sieht man richtig viele der Einstellungen. Und das hier ist ein Beispiel für ein anderes Interface, das hängt an der Software-Bridge dran. Und aus diesem Grund hat es ganz, ganz, ganz viele Einstellungen. Und das sind diese Sachen, die ihr hier quasi seht, mit diesen lustigen, da ist immer ein Schlüsselwort und da ist ein Wert und ein neuer Schlüsselwort und ein Wert. Und Warum ich euch das zeige, ist eigentlich, dass wenn ihr mit dem IP-Befehl arbeitet, ihr eigentlich genau diese Werte ja, als Parameter angibt. Und wenn man mal tiefer reinguckt und den Kernel mal befragt, gib mir mal deine Informationen über meine Netzwerkkarte, die ich da drinne habe, über die Konfiguration der Netzwerkkarte, also auf Link- oder auf Adressebene, dann geht das über das sogenannte Netlink-Protokoll. Und das ist jetzt die Stelle, wo es jetzt mal gerade ganz anstrengend wird. Und die beinhaltet eigentlich nur eine riesengroße Liste von irgendwelchen Schlüsselnamen, die hier so ganz komische Abkürzungen haben. Ja, also diese IFLA irgendwas und die haben dann irgendwelche Werte. Und das IP-Raute, dieser Befehl oder dieser IP-Befehl, den ihr verwendet, der ist eigentlich nur dazu da, um euch diese Informationen anzuzeigen, beziehungsweise damit ihr diese Konfiguration ändern und setzen könnt. Ich werde das dann euch auch nochmal zeigen, wie man sich das quasi mit ein bisschen Python auch einfach ausgeben kann. Warum ich das sage oder erzähle ist, weil eigentlich müssten wir alle nur diese Sprache sprechen mit dem Kernel, dann könnten wir eben eigentlich alle Sachen, die man so konfigurieren kann, und das ist deutlich mehr als bloß eine IP-Adresse und sagen, dass das Interface up oder down ist. Wenn wir diese Sprache also nativ können, dann könnten wir eigentlich das ganze System perfekt konfigurieren. Und damit das natürlich auch ein bisschen für den Endanwender tauglich wird, gibt es natürlich auch irgendwelche Systemkonfigurationen, die das Ganze beim Booten automatisch machen. Dann schauen wir jetzt nochmal kurz rum, was es da eigentlich so gibt. Wir haben zum einen wieder so ein klassisches altes Tool, aber immer noch sehr beliebt. Also ich selber auch. Das alte if-updown, das ist quasi gerade so im Debian-Umfeld und auch in anderen Distributionen das Tool, um die Netzwerkschnittstellen zu konfigurieren beim Booten. Und ihr habt vielleicht schon mal so eine Konfigurationsdatei, wie es da auch abgebildet ist, gesehen. Da gibt es immer solche Blöcke, wie die Interface heißen und dass sie IP-Adressen haben sollen. Und da gibt es auch ein paar Plugins, mit denen man das dann noch erweitern kann, um zum Beispiel Link Aggregations, also Bondings, Software Bridges, VLANs etc. zu konfigurieren. Und früher oder später stößt man aber meistens an eine Grenze, dass man nicht alles mit dem Tool konfigurieren kann. Und ihr seht hier in dem Auszug von dem Konfigurationsdatei, wie zum Beispiel mit ETH-Tool hier irgendeine Flow-Control-Einstellung gesteuert wird, oder in dem Beispiel unten drunter, wie da ein Dummy-Interface für einen Router-Loopback konfiguriert wird. Das heißt also, das kann irgendwie noch nicht so alles, was eigentlich theoretisch geht. Ich habe ja euch vorher diese ganz vielen komischen Befehle gezeigt und diese Netlink-Optionen, die es da so gibt, und das Tool kann nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil, so wie ifconfig. Und da gibt es natürlich auch Weiterentwicklungen. Es gibt das ifupdown 2 und das ifupdown ng. Die vor allen Dingen die Probleme, die ihr oben seht, beim if-updown auch mit angehen. Also das eine Problem ist, dass das klassische if-updown halt viele der Netzwerkfunktionen gar nicht nativ unterstützt. Man braucht also irgendwelche Skripte, die das ergänzen, oder man muss diese Befehle reinschreiben. Es kann keine Abhängigkeiten der Interface untereinander erkennen. Also das fängt halt einfach an, den ersten Eintrag in dem File zu bearbeiten und dann den nächsten. Aber es kann nicht erkennen, ob das Interface vielleicht von einem anderen abhängt, dass man vielleicht erst die Bridge anlegen sollte und dann das Interface zur Bridge hinzufügen. Das kann es nicht. Ist aus einer Zeit, stammt die Software, da war das sogar nicht das Problem. Und ganz schlimm wird es, wenn man Konfiguration verändern möchte. Also der Klassiker ist, ändert man eine IP-Adresse auf eurem Interface, während ihr per SSH auf der Maschine arbeitet. Ohne Hilfsmittel. Also müsst ihr nämlich erst das Interface herunternehmen, dann die IP in der Konfiguration ändern und dann könnt ihr das Interface wieder hochnehmen. Was anderes kann if-updown nicht. Es arbeitet imperativ, also ihr gebt ihm quasi Befehle, aber es ignoriert, wie die Einstellungen vielleicht schon da sind, die mal jemand händisch aus Versehen gemacht hat. Und kann das also nicht gerade ziehen. Und diese anderen Tools, die nehmen einiges davon aus. Also das if-updown zum Beispiel, das kann auch Konfigurationsänderungen übernehmen. Ich kenne es jetzt nicht genau, ich glaube, die speichern sich irgendwie den State und passen das dann an. Die haben auch auf jeden Fall ein Abhängigkeitstracking. Das gleiche ist bei dem FUpDown-NG, das kommt aus der Alpine Linux Community. Und die können auch sogar die alten Formate und beziehungsweise die Formate von FUpDown 2 auch lesen. Ist halt ein bisschen anderer Programmieransatz und haben auch Abhängigkeiten, aber das Grundproblem ist eigentlich immer noch das Gleiche. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst, also die Probleme, die damals mir so aufgefallen sind, warum ich irgendwie das Gefühl hatte, da müssen wir irgendwas tun. Das FUpDown arbeitet imperativ. Also hatte ich schon gerade das Beispiel, Änderung von der IP-Adresse, das ist eigentlich unmöglich, wenn man nur das FUpDown verwendet. Ne? Also nicht irgendwie betrügen und mit IP oder ifconfig nebenbei das händisch machen, sondern nur mit dem nativen Tool geht es nicht. Es kann zum Beispiel, wenn man aus einer Konfiguration irgendein virtuelles Interface rausnimmt, also ein WLAN-Sub-Interface, dann ja, kannst du das nicht löschen. Das muss man also erst vorher dekonfigurieren, dann kann man es aus der Config rauslöschen. Das fehlende Wissen hat man schon. Die komplexe Konfiguration für später, also ich habe schon viele Systeme gesehen, da kommen immer mehr Shell-Kommandos rein, Shell-Kommandos, weil es kann halt nicht alles. Und es gibt halt auch nicht für alles irgendwelche Hooks oder irgendwelche Skripte, die das machen, auch wenn es für sowas wie ein Bonding oder sowas heutzutage in den Paketen der Distribution in der Regel Hilfstools gibt, aber es gibt halt deutlich noch mehr. Genau, nochmal so ein paar Beispiele, was es gibt, auch sowas wie WireGuard zum Beispiel kann man mit dem IfUpDown, war ja gerade im Thema im Vortrag davor, nicht automatisch konfigurieren. Oder wir denken an Traffic Control, um Quests zu implementieren oder andere lustige Sachen. Es gibt natürlich auch noch ein paar modernere Tools, die ich natürlich nicht vorenthalten. Die Ubuntu-Leute kommen vielleicht auf die Idee, nehmen wir doch NetPlan. Jo, mache halt Debian und Alpine. Hilft mir nicht. Network Manager, läuft auf meinem Rechner, auf meinem Desktop läuft das auch. Das ist okay. Damit kann ich schön zwischen WLAN und Kabel wechseln, aber für meine, was weiß ich, 100 physischen Servern, die eigentlich nur beim Booten irgendwie eine IP kriegen und das dann bis zum nächsten Reboot beibehalten, brauche ich eigentlich nicht einen Daemon, der im Hintergrund läuft und die ganze Zeit irgendwie die Netzwerkkonfiguration ändern könnte und vielleicht noch irgendeine GUI hat. Also so richtig passt das irgendwie nicht in den Serverbereich, auch wenn es Leute oder Distributionen gibt, die das denken, dass das gut ist. Gut, dann brauchen wir aber über System die Network, die da gar nicht mehr weiterreden. Ne? Also das ist ja klar. Ein Tool, und jetzt habt ihr vielleicht eine Ahnung, warum das Tool, über das ich hier rede, ifstate heißt, weil der Name hier nämlich so ein bisschen eine Anspielung darauf ist, das ist das Paket nmstate. Das hat eigentlich den gleichen zentralen Ansatz, das arbeitet nämlich deklarativ. Weiß jemand nicht, was deklarativ ist? Weiß jemand, was deklarativ ist? Okay. Dann einer hat sich getraut, mindestens, sich zu melden vorher, was nicht ist. Deklarativ heißt, wir schreiben in unser Config-File, wie etwas aussehen soll. Und der Automat macht es gefälligst dann so, dass es so ist. Also ich sage, da steht ein Glas Wasser. Und dann sage ich, mach das. Und dann wird er dafür sorgen, dass das Glas Wasser da steht. Wenn er da erst ein Glas irgendwo einkaufen gehen muss und das Wasser erst irgendwo aus dem Supermarkt holen muss, dann ist das so, oder aus dem Wasserhahn. Das heißt also, es wird den aktuellen Zustand überprüfen und sich selber nach einer Logik entscheiden, was denn zu tun ist. Also natürlich nicht selber im Sinne von der KI, sondern da wird ja natürlich irgendjemand was programmiert haben. Aber es hat die Fähigkeit, die aktuelle Konfiguration in die Zielkonfiguration zu überführen. Der imperative Ansatz, den wir sonst immer haben, ist, dass es eigentlich eine Liste von Befehlen ist. Also ihr sagt im ifupdown ifup irgendwas und dann heißt das für ihn, jo, ich muss das Interface mit einer IP versehen und ich muss es absetzen. Ob das Ding schon eine IP-Adresse hat und ob es schon ab ist, ist ihm völlig wurscht. Führt dann gegebenenfalls auch mal zur Fehlermeldung. Und das ist der entscheidende Unterschied. Genau, dann hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen gezeigt, was im Netlink so komisch ist, alles so für Sachen gehen. Wenn wir natürlich ein Tool bauen oder man sich überlegt, ein neues Tool zu bauen, dann will man natürlich etwas haben, was möglichst so mächtig ist, wie das, was der Linux-Kernel kann. Weil der kann ja fast alles, also will man natürlich auch ein Tool, was fast alles kann. Was natürlich dann auch nicht immer klappt, aber das war erstmal so die Intention. Man sollte vom Design seiner Anwendung so herangehen, dass man das möglichst auch alles implementiert kriegt. Also von der Flexibilität der Konfiguration zum Beispiel. Wir wollten deklarativ sein, wir wollen idempotent sein. Also das heißt, wir können auch ganz oft auf mach das so, mach das so, mach das so. Und da steht immer noch nur ein Glas und nicht 10 Gläser. Kennen die Leute, die vielleicht Ansible einsetzen. Und dann kommt es natürlich auch mal vor, dass wir irgendwelche, das sehen wir dann auch in dem nächsten Vortrag, der danach kommt, wir wollen vielleicht auch Router bauen, die dann mit dynamischen Routen arbeiten, die so irgendwie aus einem Routing-Protokoll wie in OSPF oder BGP gelernt haben. Oder wir haben vielleicht sogar irgendwie, sind wir gezwungen, einen DHCP-Client zu verwenden. Das sind ja so dynamische Konfigurationen, da sollten wir uns nicht behaken. Also es wäre voll doof, wenn wir so ein Netzwerk-Konfigurationstool haben, was uns unsere dynamischen Routen aus dem OSPF kaputt macht. Das sollte nicht kollidieren. Genau, und unter dieser Maßgabe ist quasi dann dieses Projekt, was ich euch jetzt vorstelle, entstanden. An sich ist das erstmal ein Python 3-Paket und vor allen Dingen ein CLI-Kommando. Also man kann das auch als Bibliothek verwenden, aber dafür gibt es aktuell keinen Anwendungsfall. Für den Administrator ist das natürlich ein CLI-Kommando und es arbeitet natürlich deklarativ und idempotent. Und man kann zwei Möglichkeiten, das zu installieren. Man kann es einfach aus dem PyPy ziehen, wie jedes gepflegte Python-Paket. Oder im Alpine Linux ist das auch direkt gepackaged, da kommt es auch direkt von hier selber. Und es ist auch darauf Wert gelegt, dass es über SSH-Verbindungen stabil funktioniert. Es gibt einen Config-File. Und wenn man jetzt auf einem Alpine Linux das installieren will, dann geht es relativ einfach. Man braucht eine halbwegs, also nicht eine uralte Alpine Linux Version, 3.13 ist. Wir sind aktuell bei 3.17, halbes Jahreszyklus ungefähr für jede Version. Und aus dem Community Repository, wenn man das aktiviert hat, dann kann man einfach also apkg add ifstate machen. Müsste vielleicht noch sicherstellen, dass es beim Booten auch aktiv ist, wenn man will, dass beim nächsten Reboot auch die Konfiguration wieder aktiviert wird. Und das ist eigentlich schon alles. Es hat als Abhängigkeiten braucht es PyRoute 2, das ist eine Python-Bibliothek für diese Netlink-Schnittstelle quasi am Ende. Klingt so ein bisschen wie IP-Route, aber eigentlich ist es eher Netlink. So wie das IP-Route 2-Befehl oder diese Befehlssammlung halt alles über Netlink macht, macht das PyRoute 2 halt auch alles über Netlink und bildet einen Großteil der Funktionen ab, die es da gibt. Wir haben ja heute auch schon einen WireGuard-Vortrag gehört. Da fehlte nämlich auf der Liste, welche Tools das unterstützt, nämlich das ifstate auf WireGuard unterstützt. Und wenn man auf einem Alpine unterwegs ist, dann würde man üblicherweise diese WireGuard-Tools WG installieren. Die bringen einem dieses WG-Kommando, mit dem man die Keys generiert und sich den aktuellen Zustand im Kernel anzeigen lassen kann. Und wenn man ein ifstate und dieses WG-Tool installiert hat, dann kriegt auch automatisch gibt es noch ein kleines Python-Modul, was ifstate braucht. Das wird dann automatisch mit installiert, da muss man sich keine Gedanken machen. Und dann gibt es ein paar grundlegende Befehle. Es gibt einen Show-Befehl, da kann man sich die aktuelle laufende Config als im Config-File-Format ausgeben lassen. Das kann man als Vorlage verwenden, das ist nicht perfekt. Weil ihr habt vorhin mal, habe ich euch mal diesen, wo das so ganz kryptisch, diese ganz vielen Zeilen mit Optionen von dem Interface gezeigt. Wenn man das in ein Config-File reinschreibt, wird das Config-File sehr hässlich. Kann man machen, aber schön ist es nicht. In der Regel spart man sich einen Großteil der Sachen, die man auf seinem System halt einfach auf Standardeinstellungen lässt. Es gibt noch einen Show-All-Befehl, der zeigt dann noch so ein paar eingebaute Optionen mit an. Es gibt so ein paar Ignore-Listen, die zeige ich dann noch gleich, wenn man die wirklich mal komplett sehen möchte. Und dann gibt es einen Befehl, und der ist wirklich gefährlich, weil der konfiguriert einem das System um, so wie es in der Config steht. Das bedeutet insbesondere, Interfaces, die nicht in der Config stehen, werden gelöscht. Wenn sie nicht löschbar sind, weil es zum Beispiel physikalische sind, also dort, wo ein Kabel reinsteckt, die kann man im Linux-Kernel nicht löschen, also nicht so einfach, dann werden die gedisabled. Und deswegen gibt es noch einen zweiten Befehl, der nennt sich check. Da kann man so quasi so einen Trockenlauf mal machen und da sagt das ifstate einem, was es tun würde. Würde ich sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen rumspielt, außer ihr macht es lokal, da könnt ihr euch ja vielleicht schnell fixen, gerade wenn der Rechner weit weg ist, mit dem man gerade arbeitet. Ist so ein Check manchmal nicht schlecht. Heute geht zwar vieles über Remote-Kontrollen, früher ist man dann ja, hingelaufen. Und es gibt noch ein kleines Tool, das war das, wo auf uns der Screenshot, der so tief reinging, herkam. Es gibt diesen Shell-Befehl. Was ihr da kriegt, ist eine Python 3-Shell, wo das Pyro2-Modul bereits geladen ist. Und ein Pprint ist auch gleich geladen, damit man schön Debugging-Ausgaben machen kann. In meiner Entwicklung oder während der Entwicklung von ifstate habe ich ganz oft den Fall, dass ich mal wirklich Netlink debuggen muss. Und da mich das immer genervt hat, dass ich immer quasi alles händisch eintippen musste, habe ich irgendwie mich entschieden, okay, da bauen wir jetzt eine Shell ein in das ifstate. Das kostet ja nicht viel an Codeaufwand. Und wir liefern das einfach mit dem Paket aus. Hilft ja nichts, wenn ich bei mir ein kleines Debug-Skript habe, weil man kann das ja auch mal auf einem anderen System brauchen. Und wenn ihr da noch die Pikemans Bibliothek installiert habt, dann kriegt ihr auch noch Syntax-Highlighting. Und genau. Ja, Konfiguration ist eine YAML-Datei. Das klingt nicht bei mir. Und die selber liegt natürlich im Internet. Die wird beim Paket auch lokal installiert, weil natürlich der CLI-Kommando das Schema prüft der YAML-Datei. Also in dem Schema ist beschrieben, was ihr in diesem YAML-File, wie das aussehen muss, welche Optionen ihr nutzen könnt. Und das kann man also über die meisten IDEs haben da so einen YAML-Language-Server drin, der quasi das Ganze dann auch parst und euch Vervollständigungsvorschläge macht. Es ist auch im JSON-Schema-Store drin, also wenn ihr so eine der größeren IDEs oder Plugins verwendet, und ihr so einen Config-File schreibt, und jetzt sehen wir das erste Mal einen Config-File von ifstate, dann gibt es also auch eine Unterstützungsfunktion. Ihr seht jetzt hier ein Beispiel. Hier zum Beispiel ist die Option Bond Mode für eine Link Aggregation, also ein Bonding im Linux. Und die Option, die ihr dort eingeben könnt, die muss man jetzt nicht irgendwie in dem Handbuch nachgucken, sondern also vom Linux-Kernel. Sondern das ist über das Schema bereits vorgegeben und ihr könnt dann einfach, wenn ihr eine Idee habt, die euch da unterstützt, also seht ihr dann, welche Optionen ihr da habt. Oder wenn ihr halt einen Tippfehler habt, wie hier unten, der State ist entweder up oder down und nicht ups, dann kann das euch eure Idee auch helfen. Das hilft dem einen oder anderen, wer jetzt mit einem Emacs auf der Kommandozeile unterwegs ist, dem hilft das nicht. Steht gar nicht, wo gelacht wird. Damit es natürlich so ein Schema ist, natürlich, wenn man sich das jetzt, das ist ja selber JSON, wenn man sich das anguckt, da versteht man ja nichts. Da gibt es ein schönes Paket, nennt sich JSON Schemas for Humans. Das baut einem quasi aus so einer Schema-Datei eine Beschreibung, so wie das ja für heute auch für viele APIs und sowas gemacht wird. Die ist auch entsprechend auf der Projektwebseite zu sehen. Da findet man nochmal alle Optionen, die es da so gibt. Und wir kommen auch gleich zu dem praktischen Teil. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass diverse Sachen ignoriert werden. Also einmal habe ich gesagt, alle Interfaces, die ihr nicht kennt, werden weggekloppt. Ist nicht ganz so. Es gibt eine eingebaute Ignore-Liste, die seht ihr hier auf der linken Seite. Dass also zum Beispiel Interfaces, die aus der Docker-Welt, wenn ihr irgendwie einen lokalen Container laufen habt, ne, irgendeine BR- und dann irgendwas Kryptisches, Hexadezimales oder ihr eine PBP-Verbindung habt bei irgendeiner DSL-Einwahl oder, wo man also weiß, dass das eher Sachen sind, die man nicht mit einem Netzwerk-Konfigurationstool konfiguriert, sondern die eher aus irgendeiner Anwendung herstammen. Dann werden die standardmäßig ignoriert. Dynamische IP-Adressen, das ist jetzt Richtung IPv6. Wenn ihr irgendwie SLAG-Adressen habt, dann sind das auch dynamische Adressen. Das hat eigentlich normalerweise nichts, was das Network-Konfigurationstool beachten müsste, genauso wie Link-Local-Adressen. Und dann habt ihr auf der rechten Seite und in der mittleren Spalte seht ihr Ausnahmelisten für Routen und für Routing-Rules. Da gibt es hier so ein Feld Protokoll. Dieses Protokoll, das ist jetzt nicht irgendwie TCP, UDP, CRE, was auch immer gemeint. Nein, das sind Routing-Protokolle. Das ist quasi so ein so ein Tag an einer Raute, die der Linux-Kernel einfach mitgibt, so wie man das auch von richtigen, was weiß ich, Layer-3-Switchen zum Beispiel kennt. Wo kommt die Raute eigentlich her? Kommt die aus dem OSPF, kommt die aus dem BGP, kommt die vom Kernel selber, kommt die, weil der Admin sie konfiguriert hat? Und wenn ja also sowas wie ein Quacker ein FRR wird oder so ein Routing-Daemon einsetzt, dann setzt er zum Beispiel seine eigene Nummer da rein. Die findet ihr auf euren Systemen, wo üblicherweise auch so eine diese Pfad, der da unten steht, könntet ihr also auch bei euch lokal gucken. Da steht dann drin, was diese Zahlen eigentlich bedeuten. Und das sind also bekannte Zahlen, die zu irgendwelchen Routing-Daemons gehören, und deswegen ignoriert ifstate diese standardmäßig, damit man also nicht mit den dynamischen Routen von einem Routing-Protokoll in Konflikt kommt. Beispiel und Funktion. Das ist jetzt eine kleine, minimale oder fast minimale, kurze Konfiguration für ein physikalisches Interface. Physikalisch heißt nicht, dass es jetzt unbedingt ein Hardware-Rechner sein muss, sondern physikalisch heißt es, dass es von irgendeinem Treiber für virtuelle oder physische Hardware stammenden Interface daherkommt. Also zum Beispiel, mein Rechner hat gar keinen Netzwerkport mehr, das ist ein schlechtes Beispiel. Falls ihr noch einen Laptop habt mit einem echten, wo man so ein Kabel reinstecken kann, dann ist das zum Beispiel physikalisches Interface. Was man auch nicht einfach mit IP-Link-Dell könnte das auch nicht einfach löschen. Und zur Identifikation kann man entweder den Namen verwenden. Der Name steht dort, wo Name steht. Heißt hier Inside. Wahrscheinlich wird die Schnittstelle in meinem Rechner aber nicht Inside heißen, sondern wird eher ETH0 oder EN, irgendwelche kryptischen Bezeichnungen. Je nachdem, was für eine Distribution ihr habt und wie euer Rechner aufgebaut ist. Und was dieses Konfigurationsstatement quasi macht, es konfiguriert eine IP-Adresse in einem /24 auf dem Interface. Es sorgt dafür, dass das Interface up ist und dass es vom Typ physikalisch ist. Ihr müsst bei ifstate immer angeben, was für ein Typ es ist, damit ifstate auch weiß, dass es das richtige Interface erwischt. Beziehungsweise, wenn wir über virtuelle Interface denken, denkt an WireGuard-Verbindungen, denkt an irgendwelche Tunnel-Interface, an Bridges, an Bondings. Die können zwar genauso heißen, können aber den falschen Typ haben, dann würde ifstate sagen, okay, dann löschen wir es und legen wir es einfach neu an. Und deswegen muss man auch sagen, dass das ein physikalisches ist. Und die MAC-Adresse, die hier steht, die würde in dem Fall jetzt für die Identifizierung, also woher weiß ich eigentlich, welches der physikalische Interface nehme ich denn jetzt und nenne das Inside, wenn es offenbar nach dem Booten des Systems, hier gibt es ja noch gar kein Inside, die heißen ja irgendwie anders. Und eine Möglichkeit ist über die MAC-Adresse. Das kennt man auch aus anderen Tools, sage ich mal. Eine weitere Möglichkeit ist, es gibt in den meisten Netzwerktreibern eine Möglichkeit, eine sogenannte permanente Adresse, also die permanente MAC-Adresse auszulesen. Auch das unterstützt ifstate. Und in dem Fall hier, in dem zweiten Beispiel, wird jetzt quasi das Interface, was diese permanente MAC-Adresse 82 irgendwas AD hat, genommen, und dem wird im laufenden System aber eine ausgedachte 42.00.00 DEFA wie Default, warum nicht, quasi überschrieben. Und der Grund ist, warum man das beides angeben kann, wenn man halt mit einer speziellen MAC-Adresse arbeiten will, kann ich das ja nicht mehr zur Identifizierung des Interfaces nehmen, weil die sich ja ändert. Und beim Booten war es ja wahrscheinlich die andere, nämlich diese 8C irgendwas. Und mit diesem Perm-Adresse wird quasi gesagt, okay, das, was die permanente Adresse ist, die man also aus dem Treiber ausliest von der Karte, das ist die Karte, die du nehmen sollst. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Üblicherweise hängen unsere Netzwerkkarten ja irgendwie am System dran. Die müssen ja auf irgendeinem Bus müssen ja irgendwie angeschlossen sein. Üblicherweise PCI-Bus, vielleicht auch mal über den USB-Bus. Und über diese Bus-Info kann man also genauso so ein Interface identifizieren. Und das ist die zweite Variante hier. Wir setzen wieder die gleiche virtuelle MAC-Adresse, diese 42. Und wir identifizieren das Interface anhand seiner PCI-Adresse, also so wie das da in diesem Laptop verbaut ist, wenn mein Laptop noch eine Netzwerkkarte hätte. Genau. Und jetzt mache ich einmal hier mal eine kleine IDE vorbereitet. Und die Ihr seht, hier links ist quasi per SSH verbunden auf eine kleine virtuelle Maschine, die läuft hier auf meinem Rechner mit. Und da habe ich jetzt hier ein kleines Config-File, das also ein ETH0 gibt ja die IP-Adresse 122.24/24, also in diesem 192.168er Netz drin, setzt das Interface auf APF, es ist ein physikalisches, auch wenn es eine VM ist, findet das Interface anhand der PCI-Adresse, also wie es am PCI-Bus hängt, und setzt eine Default-Raute. Und wenn wir jetzt hier drüben schauen, können wir mal kurz gucken. Wir hatten gesagt minus BR. Wenn ihr ein bisschen bunt haben wollt, gibt es noch ein minus C. Kann man es auch noch bunt machen. Da sehen wir also, dass das Interface auch gerade so heißt oder so aussieht. Und wenn man jetzt mal ifstate-cli-check macht, dann sagt er uns auch, dass alles okay ist. Also er würde nichts ändern. Und der harte Befehl ist quasi Interface apply. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ich hatte ja vorhin zum im Beispiel, dass das Ding inside heißt. Also benennen wir es einfach inside. Und wenn wir jetzt ein apply machen, macht ifstate jetzt. Hat Folgendes gemacht, er hat das Interface umbenannt. Wenn er das macht, ist das relativ einfach. Man muss das Interface mal kurz deaktivieren, ändert den Namen und aktiviert das wieder. Dadurch, dass die MAC-Adresse identisch ist, geht das so schnell, dass wir das gar nicht mitkriegen, dass zwischendurch mal kurz eine Pause war in der SSH-Verbindung. Aber auch bei größeren Änderungen, für die sich ein bisschen mit Linux tiefer auskennen, wenn ein Programm eine Ausgabe auf einer Konsole macht und die Konsole aber hängt, weil sie per SSH ist, dann wird das Programm angehalten, wenn man also einfach mit einem Print-Befehl einfach was ausgibt, weil es ja in einer Pipeline hängt. Und das ist aber so, dass das ifstate extra eine Queue hat, in denen die Daten, die es ausgeben möchte, reingeschrieben werden. Und die werden dann in einem anderen Thread ausgegeben, wenn die Konsole auch wirklich da ist. Und das ist also, wenn wir hier richtig komplexe Systeme haben, wo wir was komplett umbauen und am Ende aber immer noch die IP-Adresse haben, das in einem völlig anderen Interface, dass das also auch alles wieder aufsetzt und weitergeht. Und auf jeden Fall nicht das Skript irgendwo, also das ifstate nicht irgendwo in der Mitte aufhört zu arbeiten. Hat gerade das erste Interface gelöscht und dann, die SSH-Verbindung hängt und dann pausiert. Das wäre fatal. Und um das nochmal ein bisschen zu zeigen, was man noch tun kann, ist, wir könnten ja mal sagen, wir machen mal hier eine Bridge rein. Die nennen wir vielleicht Bridge CLT, total kreativ. Und ihr seht doch, ihr kriegt immer Vorschläge, weil natürlich durch das Schema, was hier hinterlegt ist, mein Codium also weiß, was ich denn da eingeben könnte. Und jetzt sagen wir, jetzt kopieren wir ich mir mal von hier unten das nach hier oben und gebe mal die Bridge soll die IP-Adresse kriegen, was vorher dieses Inside-Interface hatte. Und dann sagen wir, dass der Link den Zustand auf jeden Fall abhaben soll. Das wird man fast immer reinschreiben. Und wir sagen, das ist eine Bridge. Das sollte so eine minimale Bridge sein. Sie hat eine IP-Adresse und sonst ist sie ab und mehr brauchst du eigentlich nicht. Und jetzt seht ihr, hier unten ist noch ein Fehler. Na, da ist so ein rotes Kringel. Wir müssten hier jetzt noch eine Liste der Adressen angeben. Eigentlich soll die gar keine Adresse mehr haben. Wir haben die IP-Adresse ja oben auf die Bridge verlagert. Das ist also jetzt eher was für die Netzwerkaffin unter euch. Und dann ist das mit dem Inside vielleicht auch irritierend. Wir nennen das hier, was weiß ich, Slave 1. Und dann sollten wir noch sagen, dass die an der Bridge hängt. Die Bridge ist BRCLT. So. Und dann können wir das einfach ausführen. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig vertippt habe, sehen wir auch, dass es erfolgreich durchgelaufen ist. Meine Konsole ist immer noch da. Und was er gemacht hat, er hat ein neues Interface angelegt, das BRCLT, das ist diese Bridge. Er hat das Interface Inside in Slave 1 umbenannt. Und es hat dann einmal dem CLT diese IP-Adresse hinzugefügt und dem Linux ist es völlig okay, wenn mehrere Interfaces die gleichen IP-Adressen haben. Stört überhaupt nicht. Deswegen ist das hier in dem zweiten Schritt auch noch da gewesen, an diesem Interface, was dann inzwischen Slave 1 hieß, und dann wurde es wieder entfernt. Und als das Ganze fertig war, musste es dann nochmal den Default-Route hinzufügen, weil bei diesem Spielchen hier oben mit diesem Hinzufügen und Löschen wird natürlich die Default-Route von dem Slave 1, die hier mal drauf war, die verschwindet. Da steht drin, dass das da raus sollte, und dann muss er sie halt noch wieder anfügen, weil die steht ja hier unten drin. Und wenn wir den Befehl dann nochmal ausführen, dann passiert einfach nichts, weil das Interface hat ja schon den Zielzustand. Und das ist, hier seht ihr nochmal ganz deutlich, was dieses Deklarative halt tut. Wir beschreiben, wie es aussehen soll, und das if-State hat selber herausgefunden, was es tun muss. Es hat die Sachen, die gestört haben, hat es entfernt. Oder beziehungsweise, ja, war ja nur die IP-Adresse. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, wir machen das wieder rückgängig, dann geht das natürlich genauso. Machen wir im Editor einfach undo. Und dann können wir das natürlich wieder ausführen. Und mit ein bisschen Glück, also, nee, es ist ja deterministisch, sage ich Glück. ja, wenn man das live macht, ist es immer wieder was anderes, aber kann ja auch mal funktionieren. Wir sehen also, dass das Interface, was wir mal temporär Slave 1 genannt hatten, jetzt wieder Inside heißt. Die Bridge wurde gelöscht. IP-Adresse braucht man natürlich nicht mehr löschen, wenn das Interface weg ist. Und das Inside hat wieder seine alte IP-Adresse dazu gekriegt, und unsere SSH-Verbindung, die ist nach wie vor ohne Probleme da. Also wenn, damit ihr mir glaubt, ne, ich bin hier, achso, jetzt habe ich meine SSH zugemacht. Also ich bin hier wirklich per SSH drauf. Genau. Kurz gucken, zeitlich, ganz gut. Gut. Was kann man so machen mit if-State? Das werde ich euch jetzt nicht alles vorführen, das würde den Rahmen sprengen. Man kann zum Beispiel natürlich WLANs konfigurieren, hier mal so ein kleines Beispiel, wie das aussieht. Also wir haben quasi wieder unser Inside-Interface als Basis, warum ich auch das immer Inside genannt habe. Und da gibt es halt ein zweites, das nennt sich Outside, und das ist auf dem gleichen Interface, gehen die Daten raus mit dem WLAN-Tag, WLAN-ID 10. Und dieses WLAN-ID 10 ist genau das, wie es im Kernel dann quasi auch konfiguriert wird. Also über dieses Netlink-Protokoll geht genau diese Information, die in diesem Block hier drin steht, geht genauso rüber. Also aus dem Inside macht if-State vorher noch die Interface-ID, also das ist so eine laufende Nummer. Jedes neue Interface kriegt eine neue Zahl, wird noch übersetzt, aber alle anderen, also die WLAN-ID, und die ist quasi, geht wirklich direkt so, wird dem Kernel übermittelt. Dann gibt es eine Sache, die eigentlich mit dem Netlink-Protokoll gar nichts zu tun hat, aber auch eine wichtige Sache ist, das sind die SysCTL-Einstellungen für ein Interface. Da könnt ihr jetzt sagen, okay, aber das kann man doch in EDC-SysCTL konfigurieren. Warum mache ich denn das? Kann ich das in if-state konfigurieren? Ja, die globalen Sachen, also das Beispiel hier oben, das global Forwarding angemacht ist, klar, das könnt ihr einfach beim Booten in EDC-SysCTL-Conf reinschreiben, wirkt. Sachen für dynamische Interface, insbesondere wenn es virtuelle sind, also wenn ihr irgendwelche Tunnel anlegen und ihr zum Beispiel wie hier einen Reverse-Path-Filter aktivieren wollt, aber nur auf diesem Interface, nicht auf allen anderen, dann kann man das erst machen, wenn das Interface da ist. Und eure SysCTL-Conf, die wird beim Booten ausgewertet. Da ist üblicherweise, das Interface heißt noch so, wie es beim Booten hieß, also noch nicht Inside, sondern ETH0 oder ENS irgendwas oder wie auch immer das bei euch heißt. Und wenn ihr irgendwie ein WireGuard VPN, gut, da fällt mir jetzt gerade kein Anwendungsfall ein, aber wenn ihr jetzt irgendein ein anderes Tunnelprotokoll DR3 vielleicht habt, wo ihr einen Reverse-Path-Filter haben wollt, das ist erst viel, viel später da. Dann müsstet ihr also dort wieder irgendwelche Shell-Skripte reinbauen, und das, aus diesem Grund kann das if-State halt auch nativ, dass es diese Option besetzt. WireGuard VPN, das hatten wir, habt ihr vielleicht im Vortrag davor gehört, wie das alles funktioniert. Und falls ihr jetzt eh if-State einsetzen wollt, dann braucht ihr euch auch gar nicht merken, wie diese ganzen Konfigurationsbefehle sind, weil if-State kann das selber. der quasi über die Netlink-Schnittstelle vom Kernel genau das gleiche konfiguriert. Das ist also zu 100% kompatibel, wenn ihr das WireGuard im Kernel verwendet. Also wir reden hier über den Linux-Kernel. User-Space-Implementierungen, die das irgendwie in Go implementieren, sind natürlich was anderes. Es gibt eine Besonderheit in dem YAML-Syntax quasi, den IfState kann. Es kann mit diesem Include-Befehl andere YAML-Dateien oder andere Dateien inkludieren. Falsch, keine anderen YAML-Dateien, sondern es kann Dateien inkludieren, die an dieser Stelle den Wert ersetzen. Hintergrund ist, dass man meistens nicht Private Keys in einen Config-File so mit reinschreiben will. Insbesondere, wenn vielleicht das Config-File irgendwo im Git liegt. Und den Private Key will man dann irgendwie anders da reinkriegen. Und aus diesem Grund gibt es also diese Include-Funktion. Das ist also keine Standard-YAML-Funktion, sondern das ist etwas, was der YAML-Parser quasi noch als Zusatzfunktion im IfState bekommen hat. Und wer bei dem vorigen Vortrag war, der wird vielleicht hier so ein paar Optionen wiedererkennen, dieses Allowed IPs und Keep Alive Interval. Das geht hier natürlich alles auch. Und wenn ihr dann vielleicht sogar sagt, oh, wir haben hier für unsere Außenstelle und die soll in den WireGuard VPN und da soll alles in den VPN-Tunnel rein und zu unserem Hauptquartier übermittelt werden und nicht lokal ins Internet rausgehen, dann ist das zum Beispiel ein Anwendungsfall, wo man VRFs verwendet, Virtual Routing und Forwarding. Das ist jetzt wieder sehr, sehr tiefes Netzwerkwissen. Und das ist etwas, was man mit dem Standard WireGuard-Tools jetzt eher schwierig implementieren kann, weil man man muss dann halt mit Skripten wieder arbeiten. Und mit IfState geht das nativ. Da braucht man im Linux-Kernel so ein VRF-Interface, was quasi noch eine Routing-Table referenziert. Und dann ist in diesem Beispiel wird dieses Insight-Interface, was wir die ganze Zeit schon hatten, hat ja bloß mal eine andere IP, dass es nicht so langweilig wird. Und das WireGuard-Interface, was ja passenderweise VPN heißt, damit wir sofort wissen, wofür das da ist, die werden beide über diesen Master-VRF-Int quasi in diese VRF reingeschubst. Und dann haben wir Clients, die also an unserem Insight-Interface hängen. Wenn die da irgendwie reden wollen, dann können die also nur über das WireGuard reden. Und die sehen gar nicht, dass es noch ein Internet gibt. Das ist so, wie es WLANs für Layer 2 gibt, ist eine VRF für Layer 3. Und das geht halt mit IfState auch ganz einfach zu konfigurieren. Und deswegen gibt es hier unten auch zwei Default-Routen. Eine, die ist nämlich für den eigentlichen Internetanschluss des Routers selber. Und ein, das ist für die Leute, die in der VRF, VRF-Int gefangen sind. Die geht dann nämlich über das WireGuard zu der Gegenstelle aus. Und damit hat man quasi alle seine Clients, die da in irgendeiner Außenstelle sind, die kommen alle direkt ins Hauptquartier und verhalten sich so, als wären sie irgendwie an einem Port an der Zentrale direkt dran. Baut man mit klassischen Routern sonst mit ähnlicher Mechanik üblicherweise. Wir selber, da erzähle ich noch ein bisschen was, also nicht speziell zu diesem Thema, aber wir selber, meine Firma, wo ich arbeite, sind auch Internetprovider für Geschäftskunden und da spielt natürlich auch das ganze Thema Shaving von Internetanschlüssen eine Rolle. Und stellt man sich mal vor, man hat einen Router, da ist irgendwie ein Interface für einen Kunden oder sind vielleicht noch mehrere Interfaces für viele Kunden und dann kommt irgendjemand und sagt, oh, da müssen wir mal irgendwie shaven, jetzt mal sagen wir mal 80 down und 30 Megabit up. Heute sind es natürlich viel größere Werte. Und wir haben da nicht nur einen Kunden, sondern wir haben da viele Kunden und wir wollen jetzt Shaping, wir wollen kein Policing. Shaving ist, wenn man sagt, warte mal, die Bandbreite ist gerade ausgelastet, stellt schon mal hinten an, so wie wenn ihr dann alle hier rausrennt zur nächsten, ne, da wird er geshaped. Policer ist, wenn er dann sagt, oh, das sind zu viele an der Tür, euch nimmt und aus dem Fenster werft. Das ist ein Policer. Ne? Und das will man eigentlich nie, weil das verhält sich, die Protokolle, also zum Beispiel TCP, sind da nicht so gut optimiert drauf, weil die sehen plötzlich einen Packet Drop. Aber keine steigende Latenz. Also ein Policer ist jemand, der nimmt einfach zack weg. Und Shaving, der bremst, wenn es dann gar nicht mehr geht, also wenn oben mehr reinkommen als hier unten raus, dann fallen auch ein paar aus dem Fenster. Aber das ist deutlich entspannter. Und deswegen Policing will man eigentlich nicht. Das Doofe ist, Shaping geht in der Regel nur ausgehend. Also ich kenne auch keine so richtige Router-Plattform, lass mich gerne belehren, aber so die großen, die man da so, die an den Sinn kommen mit irgendwelchen Cs und die aussehen wie Brücken und so, die können alle nur outgoing shapen, eingehen nur Policing und der Provider macht dann halt Policing. Und wenn man da Packet Drop hat, wenn es zu viel ist, hat man halt Pech. Aber nee, das wollen wir eigentlich nicht. Und es gibt in Linux eine Funktion, da macht man was ganz Einfaches, ein Workaround. Man nimmt einen Intermediate Functional Block, was auch immer das ist. Und die Idee ist quasi, man baut hier so einen total kruden Hack rein, dass alle Pakete, die reinkommen von dem einen Kunden, in ein virtuelles Interface reingehen und dann wieder rausgehen, zurück in das Interface. Das ist total komisch. Aber dann hat man eine ausgehende Interface-Stelle und dann kann man wieder shapen. Und dann, wenn man das machen will, ist hier mal so ein Beispiel, das müsst ihr nicht verstehen, das Wichtige ist, also dieses Grüne und das Blaue sorgt dafür, dass man also dass man den Uplink auf 30 Megabit schieben kann. Das, was vom Kunden reinkommt, dass man das an der Stelle auf 30 Megabit schieben kann. Das Problem ist, oder es sind 16 Zeilen Boilerplate. Also irgendwelches, was wir immer wieder kopieren und immer wieder hinschreiben, wir verstehen das ja gar nicht mal. Und jetzt stellt euch vor, dass der Router nicht nur einen, sondern 10, 20 Kunden hat, wie das Config-File aussieht. Schön ist das nicht mehr. Und ein Kollege hat dann irgendwann gesagt, Thomas, das geht nicht. Ich habe gesagt, da hast du eigentlich recht. Und deswegen gibt es im Ingress eine Sonderfunktion. Das ist die einzigste Stelle, wo da mal abgewichen wird, weil sonst macht ifstate eigentlich alles das, wie es der Kernel macht. Da gibt es den C-Shaper. Hintergrund ist, C steht für Cake. Das ist quasi eine Queuing-Disziplin. Also ist ja gar nicht so einfach zu entscheiden, wer von euch dann zuerst durch die Tür darf. Dann, ne? Woran macht man das? Am Alter, an der Größe, Hosenumfang? Also es ist extrem schwierig. Und ein Cake ist halt ein Shaper, der auf Fairness ausgelegt ist, der gegen Bufferbloat arbeitet und der schön einfach ist für den Admin. Er muss nicht irgendwie 1000 Parameter konfigurieren und versuchen, irgendwie 80 Megabit in eine Richtung zu erwischen, sondern man sagt ihm einfach 80 Megabit und er tut es. Ein bisschen ressourcenaufwendiger, aber das ist heute meistens nicht mehr so das Problem. Und hier mal ein Beispiel, was ifstate dann tut, wenn man es ausführt. Es konfiguriert also das ETH0 und es konfiguriert außerdem das IFB0. Da gibt es in der Konfiguration auch eine Stelle, eine eingebaute Standardkonfiguration, die man sich mit diesem Show-All auch anzeigen lassen kann, wo also standardmäßig die ersten drei Zeichen durch was anderes ersetzt, also durch IFB ersetzt. Man kann es aber auch anpassen. Und dann baut er einem quasi diese ganze Traffic-Control-Konfiguration, was ich absolut nicht leiten kann. Also ist einfach zu komplex für mich. Baut er schön einfach zusammen. Und am Ende hat man einfach ein ETH0, was 80 Megabit raus zu und 30 Megabit rein zu durchlässt. Und das Ganze schön shaped. Und das funktioniert auch ausgezeichnet gut. Wenn ihr mehr Beispiele sehen wollt, dann gibt es auf der Seite vom Projekt, also insgeheim ist das auch mein kleiner Spickzettel, immer wenn ich überlege, wie macht man eigentlich das mit IP-Route, gucke ich immer in meine eigene Doku von ifstate rein. Da seht ihr immer das Beispiel, wie man das mit ifstate machen würde und wie man das mit IP-Route machen würde. Und da gibt es noch ein paar andere interessante Sachen, also was weiß ich, Q&Q, wie macht man das oder wie baut man Strong Swan multimandantenfähig mit X-Form-Interfacen. Und so ein paar andere Beispiele. Genau. Es gibt eine Sache, die kann ifstate nie so gut. Das ist nämlich die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei großen Routing-Tabellen. Das Doofe ist, wenn man im Internet routet, so richtig als Provider mit eigenem AS und Full Table, also wo man alle Ziele kennt, die es im Internet gibt. Also alle heißt üblicherweise /24 im IPv4. Eine /32-Raute ignoriert man. Dann sind das heute so 915.000 Präfixe, die man da so sieht. Beziehungsweise 171.000 IPv6-Präfixe. Routen sind es meistens noch mehr, weil ich habe als Provider ja üblicherweise mehr als eine Raute. Und das ist jetzt in Python programmiert und wenn man mal schaut, der IP-Route-Befehl aus dem IP-Route-2-Paket, der braucht da so auf irgendeiner Hardware, die ich hier genommen habe, zum Vergleichen, braucht der Realzeit 7,2 Sekunden, um quasi beides auszugeben und einfach nur in die Tonne zu treten. Wenn man ein ifstate CLI-Show macht, dauert ein bisschen länger. Also ja, der muss ja noch ein paar andere Sachen anzeigen, nicht nur die Routen, auch noch die 5 IP-Adressen von dem Gerät, aber es dauert deutlich länger. Das ist dem geschuldet, also IFSTAT zeigt euch die Routen nicht an, weil die standardmäßig ja auch alle ignoriert werden, weil die ja zu einem Routing-Protokoll gehören, BGP zum Beispiel, und ja sowieso auf der Ausschlussliste stehen. Dummerweise kann man die Kernel-API nicht sagen, zeig mir alle Routen, außer die von den 10 Protokollen. Das kann er leider nicht. Man kann sagen, zeig mir alle Routen für ein Protokoll, aber man kann nicht sagen, zeig mir alle Routen, die nicht für ein Protokoll gelten. Und es gibt einen ganz einfachen Workaround. Man macht einfach mit IFSTAT in dem Fall kein Routing. Also in den meisten Fällen, wo man irgendwie 100 Routen hat, ist alles kein Thema. Aber wenn wir über 1 Million Routen reden, dann macht man einfach das Routing nicht mehr im IFSTAT, sondern man hat eh einen Routing-Daemon, der einem, ja, diese 915.000, die sind ja quasi zu 99,99% sind es eh dynamische Routen, macht eh der Routing-Daemon. Und wenn man dann wirklich mal noch eine statische Route hat, dann kann man die auch noch, immer noch in seinem Routing-Daemon konfigurieren. Das kann eigentlich jeder, egal ob das FR, Quacker oder BIRD ist. Genau, damit sind wir eigentlich so, das ist die letzte Folie. Ihr findet auf ifstate.net, findet ihr nochmal so ein bisschen Beschreibung, die Beispiele, das Schema, Link zu den Quellen. Ja, wie gesagt, in Alpine Linux ist es direkt gepackaged, da kann man es am einfachsten verwenden. Wie man das dort verwendet, hört ihr gleich im Anschluss, in dem nächsten Vortrag von mir. Und dann danke ich erstmal für eure Aufmerksamkeit.
Ich sehe, wir haben 2 Fragen, vielleicht, dass wir noch schnell machen können. Also ich vielleicht da oben zuerst.
Vielen Dank für den tollen Vortrag. Du hattest vorhin das Wort Ansible schon gebracht. Alles ist in Python, das ruft eigentlich nach Third-Level-Code explizit dafür. Wie schaut es damit aus? Wie schreibst du deine Konfiguration? Wie setzt du sie automatisch um?
Also in der Regel so, dass wir das Template einfach als Jinja-Template einfach ausrollen und dann einfach die IFSTAT-Befehle. Also es gibt aktuell kein Modul dafür. Da der Aufruforber auch so primitiv ist, hat es mich bisher noch nicht in den Fingern gejuckt, eins zu schreiben. Aber wenn jemand was kontributen möchte, gerne.
Ich würde es einfach laut machen und vielleicht kannst du es wiederholen. Was ich in den Beispielen jetzt noch vermisst habe, ist die XLAN, was mit IP-Link wahrscheinlich kein Problem ist, aber den FDB-Teil. Ist da was drin? Ist da was möglich?
Also es ging darum, kannst du nochmal den...
Bridge FDB, also die Forward Database.
Okay, also die Frage war, wie XLAN und so, geht bestimmt, aber wie ist das mit der Bridge Forwarding Table? Ist aktuell nicht drin. Wie XLAN ist drin. Ne? Also es gibt auch ein paar Protokolle, die definitiv noch fehlen. Das ist auch immer so ein bisschen ein Wettkampf. Wer ist schneller? Kernel, IP-Route, PI-Route, 2 bzw. ich. Also das ist ja so eine Kette. Ne? Also der Kernel muss was implementieren, dann muss es die PI-Route 2-Bibliothek, die ich verwende, idealerweise auch implementieren, damit ich nicht anfangen muss, alle Zeilencodes und Übersetzungen händisch zu implementieren oder jemand das dort contributet. Und dann muss ich es auch noch implementieren. Aber Bridge Forwarding Table ist aktuell nicht drin. Auch die IP-Neighbor-Table zum Beispiel kann man aktuell nicht manipulieren. Habe ich aber auch jetzt schon einen Anwendungsfall, wo ich schon überlege, ob ich es rein implementiere. Also für die Neighbor-Table meine ich jetzt. Genau.
Ja.
Eine Frage noch zu der Konfigurationsmöglichkeit. Die YAML-Datei ist jetzt momentan eine einzelne Datei. Da kann man in der tatsächlich nochmal weitere Konfigurationen nachladen?
Also die Frage war, Config-File ist ein YAML-File und ob man weitere nachladen kann. Es ist aktuell nur ein Config-File. Außer das Include-Befehl gibt es keine weiteren Funktionen dafür.
Man kann nicht zum Beispiel bestimmte Blöcke, ich sag mal, auslagern und dann einfach zwischen verschiedenen Konfigurationen hin- und her switchen, indem man die eine oder die andere benutzt, die aber gemeinsame Funktionen oder Deklarationen mit übernehmen.
Hm. Also die Nachfrage war jetzt, ob man auch Blöcke auslagern kann. Aktuell so direkt nicht. Man kann das natürlich, was ein YAML-Parser kann, nutzen. Also so Referenzen würde gehen, aber so richtig Blöcke auslagern in unterschiedliche Dateien ist aktuell nicht drin. Nein. Hm. Ist so ein bisschen dem geschuldet, dass wir es halt immer in einem Deployment einsetzen und ich dann in der Regel das halt darüber dann realisiere, dass ich halt in meinem Genia-Template zum Beispiel irgendwas extended, ein Template extended, sodass ich Blöcke, die ich immer gleich habe, dann halt auch daraus ziehe. Es gibt noch eine Funktion, bloß als Erwähnung, wenn jetzt zum Beispiel die Frage aus dem Hintergrund kommt, dass man vielleicht über einen Keep-Alive nachdenkt, also so eine HA-Lösung, dass man, wenn man zwei Router hat, die irgendwie über HA eine Hochverfügbarkeit für irgendwelche Konfigurationen fährt, da hat IfState eine Funktion drin, um quasi abhängig davon, in welchem Zustand sich die Keep-Alive-Seite hält, gewisse Konfigurationen an- und auszuschalten. Dort kann man zum Beispiel sowas implementieren, aber das ist dann schon eher esoterisch. Für so einen Anwendungsfall eher wird dann nicht passend. Ja. Also da geht es halt darum, dass man so einen Active- und einen Standby-Router hat und auf dem einen ist vielleicht das VPN an und wenn der andere schwenkt, kriegt der andere das. Dann kann man halt im IfState den an den Keep-Alive dran koppeln und wenn der Keep-Alive sagt, oh, jetzt bin ich der Chef, dann wird der IfState quasi die Zusatzkonfiguration, die dann aktiv wird, halt nachtragen. Und wenn man wieder die Seite halt wieder Backup wird, dann wird halt das WireGuard VPN zum Beispiel wieder dekonfiguriert werden. Aber so verschiedene Files inkludieren, so nicht direkt.
Okay. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. In 5 Minuten geht es hier weiter. Er bleibt ja noch hier, weil er macht den nächsten Vortrag. Also sonst, wenn noch Fragen sind, kann man gerne danach oder jetzt auch gleich in den 5 Minuten nochmal nach hier vorne gehen. Danke.